Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Eine App soll es demnächst möglich machen, Infektionsketten nachzuvollziehen und uns zu warnen, wenn wir Kontakt mit einem Covid-19-Erkrankten hatten. Mehrere Marktforschungsanalysten kritisierten in der Financial Times, dass viele Menschen solche Apps nicht nutzen können. Damit diese Apps funktionieren, benötigt man ein Smartphone mit Bluetooth Low Energy Funktion. Den Kritikern zufolge gibt es weltweit rund 2 Milliarden Handys, die diese Funktion aber nicht haben. Die Bluetooth Low Energy Funktion wird zum Beispiel von Apple seit 2011 installiert. Gerade Risikogruppen wie etwa ältere Menschen hätten möglicherweise keine neuen Smartphones, um die Vorteile der App zu nutzen. In Deutschland sind neue Handymodelle mit Bluetooth Low Energy allerdings relativ weit verbreitet. Zur gleichen Zeit verzögert sich die Veröffentlichung der Corona-App. Am Wochenende waren zudem mehrere Wissenschaftler aus dem Projekt ausgestiegen, das unter der Leitung des Robert-Koch-Instituts an einer europäischen Lösung arbeitet. Zur Begründung hieß es unter anderem, dass die App Daten zentral speichere. Das sei eine Gefahr für den Datenschutz. Gibt es eigentlich noch Fridays for Future? Seit die Corona-Krise alles überschattet, ist es um die weltweite Klimaschutzbewegung etwas stiller geworden. Das wird aber nicht dauerhaft so bleiben. So jedenfalls schätzt der Protestforscher Simon Teune die Zukunft von Fridays for Future ein. Er sagte der Berliner Tageszeitung, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Klimathemen wieder auf die Agenda drängen. Ganz ohne politische Anstrengungen. Die Bewegung habe erfolgreich Allianzen geschmiedet. Das Thema sei jetzt breit gesetzt. Die aktuelle Situation bringt aus Sicht des Protestforschers aber Schwierigkeiten für Fridays for Future. Die Möglichkeiten, sich über öffentliche Aktionen Aufmerksamkeit zu erkämpfen, sei begrenzt. Weil nach der Corona-Krise soziale Probleme zu erwarten sind, empfiehlt Teune der Bewegung in Zukunft besonders auf die soziale Dimension der Klimakrise aufmerksam zu machen. Alle Formen von Ungleichheit würden durch die Corona-Krise verstärkt. Fridays for Future hat für Freitag zum ersten digitalen Klimastreik aufgerufen, mit Online-Aktionen in mehr als 100 Ländern. Neben Elektroautos gelten Antriebe, die auf Wasserstoff basieren, als die Zukunftstechnologie. Das Problem bisher, um ein Auto längere Zeit per Wasserstoff anzutreiben, ist ein spezieller Tank nötig. Unter hohem Druck wird das Gas dort reingepumpt, bevor es dann später in einer Brennstoffzelle in Energie umgewandelt wird. Diese Tanks machen die Autos kostspielig. US-Forschende haben jetzt ein Material entwickelt, das wie eine Art Schwamm wirkt und das Gas aufnehmen und kontrolliert wieder abgeben kann. Das Material besteht aus organischen Molekülen und Metallionen und bildet ein vielporiges, kristallines Gerüst. Dadurch können große Mengen Gas mit weniger Druck gespeichert werden, ohne dass ein riesiger Tank nötig ist. Die deutsche Ausgabe von Wikipedia hat eine Rüge bekommen, und zwar vom Deutschen Rat für Public Relations. Das ist ein Verein der PR-Branche. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, darauf zu achten, dass bestimmte Regeln in der Öffentlichkeitsarbeit eingehalten werden. An Wikipedia kritisiert der Rat, dass es in dem Online-Lexikon nicht transparent genug zugehe. Es sei zum Beispiel nicht auf den ersten Blick erkennbar, ob Artikel im Auftrag von Dienstleistern erstellt wurden oder auf Eigeninitiative einer Autorin oder eines Autors. Bei Wikipedia werden Artikel nach und nach kontrolliert oder korrigiert, nach dem Prinzip eines Lexikons zum Mitmachen. Der Deutsche Rat für Public Relations fordert mit seiner Rüge, dass die Verfasser von Artikeln klar gekennzeichnet werden. Bisher hatte Wikipedia auf Kritik des Rats allerdings nicht reagiert. In der heutigen Schweiz blieb man in der Steinzeit erstmal unter sich. Ein Forschungsteam hat untersucht, wie sich verschiedene Bevölkerungsgruppen vermischt haben. Es geht um das Ende der Jungsteinzeit, um 2800 vor Christus. Damals wanderten Menschen aus dem Gebiet des heutigen Russlands in Zentraleuropa ein, genauer aus der pontisch-kaspischen Steppe. Die Analyse von Genomen von fast 100 Menschen aus Ausgrabungsstätten, vor allem aus der Schweiz, zeigte, dass sich die Gene der neuen und der altansässigen Bevölkerungsgruppen erst allmählich mischten. Wahrscheinlich sah die Gesellschaft damals so aus. Die Männer blieben in ihrem Geburtsort, ihre Frauen stammten aus nicht verwandten Familien, unter deren Vorfahren keine Einwanderer aus der russischen Steppe waren. Nach Angaben der Studienautorin könnten die Einwanderer zunächst in alten Tälern gelebt haben, abgeschieden von anderen Regionen. Das könnte erklären, warum sich die Bevölkerungsgruppen so langsam vermischt haben. Hydroxychloroquin, das ist möglicherweise ein hilfreiches Mittel in der Corona-Krise. Eigentlich handelt es sich um ein Medikament, das seit Jahrzehnten gegen Malaria eingesetzt wird. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis darf es jetzt an Coronavirus-Patienten in den USA testen. Die US-Arzneimittelbehörde hat nach Angaben des Konzerns genehmigt, den Wirkstoff in einer klinischen Studie an etwa 440 Infizierten in Krankenhäusern zu testen. Ob der Wirkstoff auch bei Coronavirus-Infektionen wirkt, wird schon untersucht, in kleinem Maßstab zum Beispiel in Frankreich und China. Tests laufen auch mit einem verwandten Wirkstoff. Das Ganze befindet sich aber noch im experimentellen Stadium. Umfassende klinische Studien gibt es bisher nicht. Vorläufige Ergebnisse zeigten, dass das Medikament möglicherweise bei schweren Corona-Infektionen helfen könnte. Forschende mahnen allerdings zur Vorsicht. Hydroxychloroquin könne schwere Nebenwirkungen auslösen, vor allem in hoher Dosierung oder in Kombination mit anderen Medikamenten.
Deutschlandfunk Nova.